Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Ich wollte halt mal was Neues probieren und ich habe mal Claude gefragt, ob er mir mal das Intro schreiben kann für die heutige Folge.
Okay.
Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten zuzuhören.
Ich habe schon deinen Blick beim Lesen gesehen, ich habe Angst.
Mhm. Also ich bin nicht ganz überzeugt, wenn ich ehrlich sein darf. Aber es wird spannend. Also, ich lese das jetzt einmal mal vor und versuche dabei nicht zu lachen. Also, es gelohnt. Hey, willkommen zurück bei Im Wesentlichen keine Beanstandung. Dem einzigen Podcast, bei dem du nach einer Stunde über Jahresabschlüsse tatsächlich noch am Leben bist. Ich bin dein Host und gegenüber von mir sitzt wie immer Tobi, der heute Morgen wahrscheinlich noch nicht mal weiß, was ISA 510 ist.
Stimmt.
Irgendwie scheint so einen schlechten Ruf bei diesem ganzen Programm zu haben.
Das traut mir gar nichts zu.
Tobi, sag mal ehrlich, Eröffnungsbilanzwerte, klingt das für dich nach Prüfungsstandard oder nach dem schlechtesten Cocktail der Welt? Ja, überlegen, ob wir das Intro drin lassen oder wieder rausschneiden.
Nö, das lassen wir jetzt so.
Weil darum genau geht's heute. Ich bin noch nicht fertig. ISA 510, Erstprüfung und Eröffnungsbilanzwerte. Du übernimmst ein Mandat, der Vorprüfer ist weg, die Akten sind, nennen wir es mal kreativ strukturiert, und du stehst da und fragst dich, kann ich diesen Anfangsbestand eigentlich irgendwie prüfen oder fange ich einfach an zu raten? Tobi, ich wette mit dir.
Also mein Name kommt oft drin vor.
Ja. Du kannst mir nicht in einem Satz erklären, was passiert, wenn du keine ausreichenden Nachweise über die Eröffnungswerte bekommst. Ein Satz, los, ich warte.
Ja, das ist ja doof, dann haben wir jetzt einen Satz und die Folge ist vorbei.
Stopp, genau. Deswegen haben wir eine ganze Folge darüber gemacht.
Oh.
Also Kopfhörer rein, Kaffee hoch und Tobi, heute lernst du was. Versprochen.
Sehr gut.
Okay, das war schlecht.
Doch, das ist super, super Intro.
Ja. Also es geht heute um
Cocktails.
Das Cocktail ist der schlechtesten Cocktail der Welt. Eröffnungsbilanzwerte bei Erstprüfungsaufträgen.
Stimmt. Genau. Um die Erstprüfung im Wesentlichen. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir das toppen sollen, so ein Intro.
Aber das nicht wirklich doch rausschneiden sollen.
Nein. Das bleibt jetzt drin. Genau, nein, wir wollen uns heute nämlich einem Thema mal widmen, wo wir ein bisschen entsetzt festgestellt haben, dass wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig drüber geredet haben.
Also, Tobi hat es behauptet?
Ja, ich habe auch nicht mehr nachgeguckt, aber ich glaube, wir haben noch keine Folge dazu. Vielleicht haben wir es irgendwo gestriffen. Aber genau, die Erstprüfungsaufträge, das sind ja eigentlich normale Prüfungen, aber doch mit einer kleinen Besonderheit. Und die gibt es dann in der Praxis halt doch relativ häufig, vor allem in unterschiedlichen Szenarien. Und jetzt hast du mich schon herausgefordert, Urs, was eine Erstprüfung ist. Was ist denn ein Erstprüfungsauftrag eigentlich?
Also Erstprüfungsauftrag? Ja, Erstprüfungsauftrag ist quasi vereinfacht gesagt, man hat eine Prüfung eines Mandats, was entweder im Vorjahr noch nicht geprüft wurde oder von einem anderen Wirtschaftsprüfer geprüft wurde.
Genau, und nicht nur von einem anderen Wirtschaftsprüfer, sondern von einem externen anderen Wirtschaftsprüfer vor allem. Also es ist nicht, wenn man in der gleichen Kanzlei, wenn jetzt Urs bisher einen Auftrag geprüft hat und jetzt übernehme ich, dann wäre es grundsätzlich mal wahrscheinlich kein Erstprüfungsauftrag. Aber wenn es eben bisher eine andere Kanzlei, ein anderer externer Wirtschaftsprüfer war oder eben eine komplette Neuprüfung, dann haben wir einen Erstprüfungsauftrag. Und da müssen wir gewisse Themen ja beachten.
Mhm.
Und das sind wahrscheinlich auch genau die zwei Szenarien, in die wir die Folge heute so ein bisschen aufteilen können. Einmal ist es wirklich ein noch nie geprüftes Unternehmen und einmal ist es ein Unternehmen, das bisher schon geprüft wurde.
So, und jetzt kommt die große Preisfrage. Warum ist denn das so besonders? Das heißt aber, Tobi, die auch. Ich glaube, die Gummibärchen waren ein bisschen
zu viel Zucker.
Warum ist es so besonders, so eine Erstprüfung?
Ja, gute Frage. Es ist natürlich besonders.
Gebe ich weiter.
Weil jeder Jahresabschluss ja auch irgendwie auf Eröffnungswerten aufsetzt. Ja, er hat einmal in der Bilanz den Zahlenvortrag, die sich weiterentwickeln bis zu den Schlusszahlen des aktuellen Jahres. Aber Teil des Jahresabschlusses sind natürlich auch immer Vorjahreswerte, die auch noch genauso im Jahresabschluss enthalten sind. Und auch die sind natürlich für den Bilanzadressaten entscheidend und somit sind die auch Teil letztendlich des Testats, des Bestätigungsvermerks, das man am Ende einer Prüfung ausstellt. Mhm. Und logischerweise, die Bilanz kann ich nur zum 31.12. oder zum Stichtag testieren, wenn der Startpunkt irgendwie auch richtig war. Sonst kann die Fortentwicklung ja gar nicht richtig funktioniert haben.
Ja, genau. Das ist das eine, so diese Zahlen, ob die wirklich kontinuierlich oder in der Kontinuität übernommen wurden und die Rechnungslegungsmethoden ordentlich sind. Das gehört natürlich auch noch mit dazu. Also ob die Zahlen, die dort sind, auch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Ja.
Okay. So, und jetzt Tobi. Jetzt stellen wir uns einfach, sollen wir einfach ein Beispiel machen?
Ja, wir machen ein Beispiel.
Okay. Sollen wir es so machen? Ich bin der alte Prüfer und du der neue.
Okay. Machen wir so.
Die Idee kommt jetzt nicht von Claude. Okay, also nehmen wir einfach mal an, ich bin der Alte, du bist der Neue, du bist der junge, dynamische Prüfer, der mit KI gerne alles
mit Claude,
mit Claude alles sofort wegprüft. Mhm. Was machst du als allererstes?
Als allererstes, ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin beauftragt vom Unternehmen. Das war extrem unzufrieden mit dem bisherigen Abschlussprüfer, weil der war zu genau, der hat immer nochmal nachberechnet und zu viel abgerechnet am Ende und das hat alles nicht funktioniert. Und jetzt setzt er die volle Hoffnung auf mich als hoffnungsvolles Talent in der Abschlussprüfung. Genau, also ich bin beauftragt. Dann muss ich natürlich auch erstmal die Erlaubnis haben, dass ich mit dir reden darf. Das ist vielleicht eine Frage, die man sich gar nicht so stellt, aber ich meine, wir sind ja ein sehr verschwiegenes Volk. Wir sind zur Verschwiegenheit als Wirtschaftsprüfer verpflichtet. Da könnte man sich ja schon mal die Frage stellen, darf ich überhaupt mit dir als bisheriger Prüfer reden? Und genauso musst du eigentlich mit mir reden. Vielleicht hast du ja gar keine Lust, mit deinem Nachfolger zu reden. Mhm. Vielleicht aus Stolz, aus geknicktem Stolz oder aus, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nicht ganz so gut auseinandergegangen. Das soll ja auch mal vorkommen. Aber da kann man ganz klar sagen, man holt sich natürlich dann die Erlaubnis vom Mandanten ein, üblicherweise im Auftragsbestätigungsschreiben steht es schon drin, wenn es eine Erstprüfung ist, dass man eben mit dem Abschlussprüfer der Kontakt hergestellt wird erstmal, dann lässt man sich üblicherweise von der Verschwiegenheit entbinden für beide Seiten. Ja, und dann, wenn ich das darf, dann würde ich natürlich erstmal auch den Kontakt zu dir aufnehmen und würde wahrscheinlich als Startpunkt erstmal darum bitten, entweder über dich oder über den Mandanten den Prüfungsbericht des Vorjahres zu erhalten.
Mhm. Ja, den würde ich dir natürlich auch geben, weil ich bin ein sehr kooperativer Wirtschaftsprüfer.
Sehr gut.
Wir hatten ja dieses berufswürdige Verhalten und wir arbeiten ja alle miteinander zusammen. Ja,
definitiv.
Also schicke ich dir den und dann würdest du den erstmal lesen.
Ja, den würde ich erstmal lesen, würde natürlich schauen, sehe ich ja auch normalerweise dann im Bundesanzeiger, im Unternehmensregister, gab es Modifizierungen im Bestätigungsvermerk oder nicht? Gab es sonstige Hinweise, die enthalten sind? Was steht sonst so im Prüfungsbericht? Würde mir natürlich auch den Jahresabschluss einmal anschauen. Vielleicht schon auf den ersten Blick irgendwas erklärungsbedürftig ist oder besonders ist im Vorjahr und würde mich dann auf der Basis auf jeden Fall mal vorbereiten, um dann in den näheren Austausch mit dir zu gehen und am besten mal...
Was? Ja. Du willst nochmal mit mir sprechen?
Ich will nochmal mit dir sprechen.
Mann, was willst du jetzt von mir?
Das ist sogar, das stimmt. Jetzt hätte man vielleicht in der alten IDWPS-Welt gesagt, oder hättest du zu Recht gesagt, wieso willst du eigentlich nochmal mit mir reden? Weil die alten Prüfungsstandards da ein bisschen offener waren. Ja, gerade wenn schon geprüft wurde und da ist ein Bestätigungsvermerk da, dann war die Denke so ein bisschen, verwertet das doch, ist doch alles gesiegelt und gestempelt. Die ISA sehen das aber ein bisschen anders. Da reicht das reine Ablegen und Lesen eines Prüfungsberichts nicht aus. Ich muss auch mindestens mich damit beschäftigen und üblicherweise werde ich auch nochmal den Kontakt zum bisherigen Prüfer aufnehmen müssen und zumindest mal wesentliche Sachverhalte, Feststellungen, Managementletter und so weiter besprechen, ja, die es einfach aus den Vorjahren gab.
Okay, das ist aber ganz schön umfangreich, was du alles von mir haben
willst. Es könnte noch umfangreicher werden.
Wirklich?
Wenn ich das will... Könnte ich mich sogar mit deinen Arbeitspapieren beschäftigen, die du letztes Jahr so dokumentiert hast, hoffentlich dokumentiert hast.
Das spricht dafür, dass ich ordentlich dokumentieren muss. Hm?
Ja. Nein, also das ist tatsächlich, das ist nicht zwingend erforderlich, aber es kann auf jeden Fall notwendig sein, dass man sich als neuer Prüfer die bisherigen Arbeitspapiere zu wesentlichen Teilen der Abschlussprüfung anschaut. einholt, wäre wahrscheinlich zu übertrieben, wird wahrscheinlich derjenige auch nicht machen. Aber dass man sich zumindest mal zusammensetzt und einfach verwertet, was letztes Jahr gemacht wurde.
Genau. Und der ISA nennt es, dass man ausreichend und angemessene Prüfungsnachweise darüber erlangt, dass die Eröffnungsbilanzwerte falsche Darstellung mit wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss des Berichtszeitraums, und da kommt jetzt quasi die Brücke dann von den Schlussbilanzwerten, die ich damals geprüft habe, auf die Eröffnungsbilanzwerte, dass ich darüber genug Prüfungssicherheit erhalte, um dann wiederum eine Aussage für das aktuelle Geschäftsjahr tätigen zu können. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig die Saldo-Vortragsprüfung ist.
So ist es, ja.
Das ist nämlich eine der wesentlichen Prüfungshandlungen, ob quasi die Schlussbilanzwerte ordentlich in die Öffnungsbilanzwerte reingenommen werden. Und Vorsicht, aus eigener beruflicher Erfahrung ist, es gibt WPs oder es gibt Mandanten und WPs, wo der WP selber nicht, wo der quasi nochmal Abschlussbuchung vornimmt, aber der Mandant selber nicht zwingend nachzieht.
Mhm.
Ja, so im Wesentlichen auch Ausweisfragestellungen.
Ja.
Das heißt, sich nur auf das System des Mandanten zu verlassen, wird nicht ausreichen, sondern man muss wirklich den Abschluss nehmen von dem Vorprüfer, da reinblättern und dann wirklich oldschool-mäßig durchhakeln und gucken, ob das übereinstimmt.
So ist es. Genau. Jetzt habe ich ein Problem, Urs.
Nein.
Ich habe mir deine Arbeitspapiere,
Ist dein Problem, dass ich irgendwie dann auf den Kanaren sitze, am Strand und meinen schlechtesten Code-Dilemma bringe?
Weil du den Ruhestand erreicht hast, oder was?
Ja, also ich fühle mich gerade schon so. Also gerade fühle ich mich schon.
Jetzt muss ich dich aus den Kanaren nochmal so ein bisschen zurückholen.
Schwierig.
Ich habe jetzt deine Arbeitspapiere angeguckt.
Die habe ich nur alle ausgedruckt im Keller liegen.
Und der hat schon, ist schon nicht mehr, ist ein bisschen modrig. Aber ich habe mich da reingesetzt in deinen modrigen Keller, habe einmal warmen Tee getrunken, damit ich mir nicht irgendwie einen abfriere da im Keller.
Mhm.
Und jetzt habe ich da echt festgestellt, da hat was nicht gepasst im Feuer. Da war was falsch dargestellt. Jetzt muss ich tiefer buddeln leider.
Mhm.
Und das fordert der ISA definitiv auch. Also wenn ihr jetzt, wenn man feststellen würde, da sind falsche Darstellungen oder zumindest fragwürdige Sachverhalte enthalten, dann muss ich weitere Prüfungshandlungen, zusätzliche Prüfungshandlungen als neuer Abschlussprüfer durchführen und muss mich auch nochmal mit der Bilanzierung und Bewertung des Vorjahres auseinandersetzen.
Mhm. Und jetzt? Jetzt hast du schon die Spannung so hoch. Ja, ich zitter schon.
Ja, und wenn ich dann die Nachweise für den Vorjahreszeitraum eingeholt habe und ich stelle wirklich fest, da war eine wesentlich falsche Angabe im Vorjahreszeitraum, die sich eben auch auf den neuen Abschluss auswirken könnte oder auswirkt, dann muss ich das natürlich, logischerweise, was muss ich tun? Ich muss mit dem Mandanten kommunizieren, mit dem Management kommunizieren und muss ihn eben darauf hinweisen und auf seine Verantwortung hinweisen, dass er den Abschluss eben unter Umständen anzupassen hat, wenn es als so wesentlich angesehen wird. Genau, und das ist dann wieder das Thema, das HFA 6 ist es, glaube ich, ob du es dann in laufender Rechnung korrigierst oder im alten Abschluss. Das ist vielleicht nochmal ein eigenes Thema, mit dem man sich nochmal beschäftigen kann. Aber ich muss eben als Konsequenz mich wirklich nochmal mit dem Vorjahr beschäftigen und muss beurteilen, sind die Anpassungen notwendig oder nicht.
Oh, was ist aber, wenn du jetzt so eine wesentliche Feststellung hast, dass du sagst, der muss geändert werden, dann muss ich ja wieder anfangen zu prüfen. Ja,
dann musst du zurück von den Kanaren.
Oh, Tobi, sei gnädig. Nee, Spaß beiseite. Dann ist die große Frage, Nachtragsprüfung oder nicht? Das, was du gesagt hast, HFA 6 ist richtig. Also Korrektur in laufender Rechnung oder rückwirkende Änderung. Und das kann sehr unangenehm werden. Tatsächlich, ich hatte das auch schon mal in der Praxis, dass man einen wesentlichen Fehler hatte. Da würde der Vorjahresabschluss dann wieder aufgemacht. Mhm. Aber hat auch einen gewissen Charme, also muss ich das schon überlegen, ob man das macht oder nicht, weil wenn man den Vorjahresabschluss nicht aufmacht und der Fehler ist wirklich wesentlich, dann hat es natürlich zur Folge, dass du direkt eine Einschränkung hast.
Ja.
So, und bevor du richtig angefangen hast zu prüfen. Ja, genau. Deswegen da schon auch drauf achten und der Grundgedanke des ausschließlichen Lesen des Vorjahresabschlusses, wenn keine Auffälligkeiten sind, dass es dann okay ist, das reicht eben nicht mehr nach den ISA. Man muss wirklich in die Arbeitspapiere reingehen. Man muss auch eigentlich ein bisschen tiefer reingehen. Man muss auch mit denen sprechen, wie ist die Prüfungsmethode gewesen und so weiter. Wie sind die vorgegangen? Was für Belege haben die eingeholt? Und ob du dann sagen kannst, okay, das ist wirklich okay, wie der geprüft hat oder uiuiui, da ist zu wenig gemacht worden, dann muss ich im Zweifelsfall sogar eigene Prüfungshandlungen nochmal durchführen.
So ist es, ja. Ja, und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der Austausch, du hast vorher schon gesagt, es ist ja ein Kollegium, es ist nett, es ist Man kann sich da gut austauschen und dann kriegt man auch oft nochmal einfach einen guten Eindruck, wie lief. Für mich ist ja auch bei so einem Gespräch sehr oft einfach interessant, wie lief das eigentlich zeitlich ab, die Prüfung? In welchem Hotel wart ihr eigentlich, während ihr dort vor Ort wart? Also das sind ja auch ganz praktische Fragen, die man da ganz gut regeln kann, die man vielleicht auch manchmal mit dem Mandanten nicht so detailliert klären kann, weil der die Prüfungslogik dahinter vielleicht ja auch nicht so im Blick hat. Und dann ist es einfach ein netter Austausch, ein guter Austausch. Und trotzdem auch eine wichtige Prüfungshandlung, die durchzuführen ist.
Ja, und man kann wirklich Wissen auch dann mitnehmen und transferieren. Das ist auch wichtig, weil das ist auch dem Mandanten wichtig. Der hat ja nichts davon, wenn sich die zwei WPs bekriegen. In der Regel ist es ja ein fließender Übergang.
Ja.
Und dann kann man auch mal ein paar Bilanzierungssachverhalte schon mal durchsprechen und vielleicht auch dem seine Memos. Wenn er freundlich ist, rückt er sie sogar raus. Wenn er es nicht will, dann kann man es zumindest mal mit ihm durchsprechen.
Genau. Den zweiten Punkt, den wir noch so ein bisschen unterschlagen haben, es geht ja, wie gesagt, nicht nur darum, ist es alles richtig, sondern es geht auch um die Stetigkeit der Rechnungslegungsmethoden. Und dazu muss ich natürlich verstehen, einfach was wurde im Vorjahr gemacht. Weil wenn der Mandant mit dem Wechsel des Prüfers jetzt plötzlich anfängt, Bilanzierungswahlrechte ganz anders auszulegen. Ja, sei es mal, mir wird wahrscheinlich noch auffallen, wenn er selbst geschaffene Immaterielle plötzlich aktiviert, die er nie aktiviert hat oder andersrum. Aber da gibt's ja ganz, ganz unterschiedliche Rechnungslegungsmethoden und Grundsätze, die angewendet werden können, die mir vielleicht nicht sofort auffallen. Und dann ist es ja auch ganz gut, einfach sich da zu wichtigen Themen mit dem Vorprüfer abzustimmen, wenn man es nicht schon hoffentlich aus dem Anhang und Lagebericht oder aus dem Anhang insbesondere ablesen kann.
Ja, dann kommen wir in diese Spezialfälle rein, oder?
Mhm.
Musst du sagen. Genau, noch eine kleine Ergänzung. Wenn man eine Erstprüfung hat, bevor man jetzt wirklich auf die Prüfungsurteile selbst eingehen, gibt es so einen kleinen Absatz im Prüfungsbericht.
Ja.
Da muss man darauf hinweisen, dass es eine Erstprüfung war. Unterscheidet man auch, ob es quasi schon vorgeprüft, ein geprüfter Vorjahresabschluss ist oder ungeprüft. Mhm. Und es gibt auch einen kleinen Hinweis, also kein richtiger Hinweis, aber so einen kleinen Absatz zum innerhalb des Bestätigungsvermerks.
Ein sonstiger Hinweis ist das, ein kleiner.
Genau, ein sonstiger, also jetzt kein Going Concern oder sowas, so also ein harter, sondern es ist wirklich ein sonstiger Hinweis, wo man darauf hinweist. Es ist eine Erstprüfung,
blablabla.
Das ist auch wichtig, dass man das drin hat, weil das wird oft.
Ja, wobei das bezieht sich nur auf ungeprüfte Vorjahresabschlüsse meines Erachtens. Genau.
Ich glaube,
also das ist der andere Fall. Also wenn ein Vorprüfer geprüft hat, gibt es diesen sonstigen Hinweis nicht. Dann gibt es nur üblicherweise die Standardprüfungshandlungen, die genannt werden, wo man sagt, dass man Bankbestätigung eingeholt hat und Inventurbeobachtung gemacht hat, wo dann unterschieden wird, ist es ein ungeprüfter Abschluss oder ist es einer, der schon jemand geprüft hat und ich habe die Arbeit verwertet.
Das war so der Klassiker meiner persönlichen Erfahrung oder beruflichen Erfahrung. Erstprüfung. Und dann hat halt dieser blöde Hinweis da im Prüfungsbericht. Und die Berichtskritik hat es immer wieder rausgesucht. Ja. Ein Shoutout. Wenn sie zuhört, die weiß ganz genau, wie ich meine. Und hat mir dann immer gesagt, da fehlt der Absatz. Und das ist halt einfach ärgerlich, weil es ist unnötig. Und das gehört da rein, weil man hat es ja auch getan. Dann berichtet man auch gefälligst darüber.
Genau.
Okay.
So, vielleicht, Tobi. Bevor wir auf die Schlussfolgerung und Vermerksauswirkungen und sowas eingehen,
und
vielleicht müssen wir das Szenario erst noch kurz sprechen. Was ist denn, wenn jetzt keiner geprüft hat? Weil beides wirkt sich ja am Ende auf den Vermerk unter Umständen aus.
Wie meinst du, wenn keiner geprüft?
Wenn es ein bisher ungeprüfter Abschluss ist, dass wir das vorziehen.
Okay, können wir machen. Machst du?
Ja, kann ich gar nicht. Ich meine, wenn wir das natürlich das Problem haben, es hat sich bisher noch keiner die Vorjahreszahlen angeguckt, dann kann ich weder Arbeitspapiere von dir angucken. Es gibt ja niemanden, der irgendwie sich bisher was angeguckt hat. Jetzt kann man sagen, okay, dann ist es ja die doppelte Arbeit. Ist ja irgendwie doof.
Mhm.
Ein Stück weit ist es so, ein Stück weit nicht.
Ja.
Aber auch da gilt letztendlich der Grundsatz, wenn ich das erste Mal eine Gesellschaft habe, die ist jetzt gesetzlich prüfungspflichtig geworden zum Beispiel, war bisher einfach eine kleine Kapitalgesellschaft, hat jetzt die Größenklassen entsprechend überschritten, ist mittelgroß, prüfungspflichtig, dann muss ich mich natürlich auch in dem Maße mit den Eröffnungswerten auseinandersetzen, dass ich sicher sein kann, dass meine Prüfungsaussage am Ende zum Stichtag korrekt ist. Ja, und dann muss ich, weil bisher keine Prüfungshandlung zu den Vorjahreszahlen durchgeführt hat, in gewissem Umfang auch Prüfungshandlungen durchführen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und wir handhaben das ja so, dass wir ein kleines Memo dazu schon vorgetragen haben. Das kann man ja wunderbar machen. Und dann kann man Bilanzposition pro Bilanzposition durchgehen und sich mal überlegen, wo steckt da das Risiko drin. Also zum Beispiel, wenn wir das Thema Sachanleihevermögen anschauen, dann kann man sich mal anschauen, was hatten die für wesentliche Zugänge in den Vorjahren. Das, ich glaube, das ist relativ einfach. Bereich Forderungen würde man sich eher anschauen, wie sind die abgewickelt worden? Ja, also waren die wirklich existent?
Ja.
Ganz einfach, man guckt halt einfach die Zahlungseingänge an, gab es irgendwelche EWB, BWB-Themen und so kann man sich dann Schritt für Schritt durchhangeln, jede wesentliche Position zumindest mal anschauen und sich dann überlegen, wie geht man da vor. Eigenkapital übrigens, ein ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall anschauen.
Ja.
Weil es zeigt sich immer wieder, gerade bei ungeprüften Vorjahresabschlüssen, dass im Gesellschaftsvertrag gesonderte Regelungen drinstehen, die manchmal den Gesellschaftern oder den Geschäftsführern oder dem Rechnungswesen gar nicht so bekannt sind. Gerade Gewinnverwendung. Das ist natürlich dann mühsam, weil das verändert dann auch das Eigenkapital und die Eigenkapitalzusammensetzung. Und das kann man dann, gerade in so einer Erstprüfung, könnte man die Vorjahre dann rückwirkend ändern. Ja, und dann hätte man wieder einen sauberen Abschluss. Das sollte man auf jeden Fall machen.
Und da gibt es auch ganz oft dann irgendwelche Rücklagen im Eigenkapital, wo man fragt, gab es da eigentlich mal einen Beschluss oder habt ihr die bewusst getroffen, dass da was in Rücklagen irgendwie eingestellt wurde? Und oft merkt man dann, nee, im Zweifel hat halt in der Vergangenheit irgendjemand mal ein falsches Konto im Eigenkapital erwischt und plötzlich hat man da 3,60 Euro in der Kapitalrücklage, was eigentlich keiner wollte und keiner weiß, woher es kommt. Das sollte man sich dann einfach mal anschauen, ja, dass das Eigenkapital sauber ist.
Ja.
Bankbestätigung würde ich mir auch einfach für beide Jahre einholen. Dann habe ich einen super sauberen Prüfungsnachweis, auch zu den Eröffnungswerten, habe die aktuellen Werte geprüft und ja, solche Themen. Also ich muss mir einfach die wesentlichen Positionen raussuchen, muss gucken, gab es Sachverhalte, die nicht berücksichtigt wurden, auch zu Rechtsstreitigkeiten, ja, die Info einfach mal einholen und dann hat man ja einen sauberen Startpunkt.
Ja. Und wie gesagt, es bietet sich an, dass man einfach ein Bilanzierungsmemo schon mal vorbereitet oder Prüfungsmemo. Ich kann Bilanzierungs- und Prüfungsmemo. Und dann kann man sich da durchhangeln. Und gerade für junge Prüfungsassistenten hat man da eine schöne Vorlage.
So ist es.
Okay. Ja. So. So, dann jetzt zur Perle. Yes. Was passiert wann? Was?
Mhm. Mhm.
Okay, wie sollen wir es machen? Ich sage den Fall und du sagst, was das Resultat ist oder andersrum?
Nein, so machen wir es.
Okay. Heute machen wir so ein bisschen so ein Rollenspiel.
Ja,
schon fast, oder?
Ja.
Also, nehmen wir an, es ist nicht möglich, ausreichend geeignete Prüfungsnachweise zu den Öffnungsbilanzwerten zu erlangen.
Mhm. Dann bin ich gehemmt.
Okay. Was passiert, wenn du gehemmt bist?
Ja, ich habe das nennt sich dann Prüfungshemmnis. Das kennt man immer, ist eigentlich immer das Gleiche in dem Moment, wo ich nicht ausreichend Prüfungsnachweise bekommen kann, aus welchem Grund auch immer. Es will mir keiner geben, es kann mir keiner geben, wie auch immer, bin ich gehemmt. Und dann habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal mein Prüfungsurteil einschränken, weil ich sage, der Bereich, wo ich jetzt nicht die ausreichenden Prüfungsnachweise bekommen habe, lässt sich irgendwie in einem gewissen Rahmen des Jahresabschlusses wiederfinden. Zum Beispiel, es betrifft einfach das Vorratsvermögen, aber hat keine Auswirkungen und umfassenden Auswirkungen auf den restlichen Jahresabschluss. Dann habe ich halt eine Einschränkung im Bereich des Vorratsvermögens zum Beispiel.
Ja.
Und wenn das Prüfungshemmnis jetzt aber so umfassend ist, dass es wirklich den gesamten, dass ich nicht zu einem Prüfungsurteil kommen kann oder es den gesamten Jahresabschluss so umfassend betrifft, dass ich einfach kein Prüfungsurteil mehr abgeben kann, dann ist es die sogenannte Nichtabgabe des Prüfungsurteils, die ich auszuwählen habe.
Der Klassiker ist fehlende Inventurbeobachtung des Vorjahres.
Genau, das wäre nicht die Nichtabgabe des Prüfungsurteils, aber die Einschränkung.
Für den ersten, genau.
Da hast du genau, immer das ist wirklich der Klassiker.
Ja.
Also es gibt ja oft den Sachverhalt, dass ein Unternehmen so langsam über die Jahre immer weiter wächst. Es stellt fleißig die Jahresabschlüsse auf und irgendwann merkt man, oh, ich war vor
zwei
Jahren. Der Bundesanzeiger stellt fest, du bist doch schon zwei Jahre prüfungspflichtig, wieso hast du eigentlich kein Bestätigungsvermerk in deiner Offenlegung? Ja, dann bricht die Panik plötzlich aus und man kontaktiert einen Wirtschaftsprüfer. Ja, und dann zwei Jahre davor, ich kann nicht in die Vergangenheit zurückreisen, an der Inventur teilnehmen. Ich kann es versuchen, irgendwie zu kompensieren, aber zwei Jahre lang Vorräte zurückzurechnen, ich glaube, da wird keiner glücklich. Ja, dann hat man halt die Einschränkung auf die fehlende Inventurteilnahme.
Ja, sehr gut, der Klassiker. Okay, zweiter Fall. Mhm. Die Eröffnungsbilanzwerte enthalten eine falsche Darstellung mit wesentlichen Auswirkungen auf den Abschluss und die Auswirkungen sind nicht sachgerecht abgebildet oder zutreffend im Abschluss erfasst, dargestellt oder angegeben.
Ja, ich habe einfach einen Fehler festgestellt und es wurde nicht korrigiert und ist halt einfach falsch im Abschluss drin.
Mhm.
Dann habe ich eigentlich meine zwei Klassiker. Entweder es betrifft einen Bereich des Jahresabschlusses und ist nicht umfassend, dann habe ich die Einschränkung. Und wenn es eben so wesentlich und umfassend ist, dass es den ganzen Jahresabschluss betrifft, dann habe ich eine Versagung des Prüfungsurteils auszusprechen.
Sehr schön. Okay, dann lassen wir mal die Werte beiseite. Jetzt gehen wir mal in die Stetigkeit der Rechnungslegungsmethoden.
Mhm.
Zwei Fälle. Rechnungslegungsmethoden werden nicht in Übereinstimmung mit den maßgebenden Regelwerken, also gesetzlichen Regelungen, angewendet.
Ich bin jetzt hier nach IFS, obwohl ich HGB eigentlich will.
Zum Beispiel, ja. Oder österreichisches UGB oder wie das heißt. Genau. Oder die Änderungen der Rechnungslegungsmethoden sind nicht sachgerecht in Übereinstimmung mit dem maßgebenden Regelwerk der Rechnungslegung im Abschluss erfasst, dargestellt oder angegeben.
Ja, ich habe irgendeine gesetzliche Änderung verpasst.
Ja.
Genau. Ja, auch Bill eigentlich.
Bill Mock zum Beispiel. Ja.
Bill Mock, was auch immer. Ja, eigentlich auch relativ logisch. Ich muss natürlich auch da sehen, hat das jetzt Auswirkungen auf einen gewissen Teil meines Jahresabschlusses? Ich komme zur Einschränkung. Oder ist es wieder wesentlich und umfassend und ich muss eben mein Prüfungsurteil versagen, weil der ganze Jahresabschluss in sich dann nicht mehr ja, einwandfrei ist.
Okay, perfekt. So, und jetzt der allerletzte Fall, den wir noch haben. Wenn das Prüfungsurteil, nicht Abteil, des bisherigen Abschlussprüfers eine Modifizierung aufwies, ja, also sagen wir mal eine Einschränkung, die für den Abschluss des Berichtszeitraums relevant und wesentlich bleibt.
Ja, das ist tatsächlich am häufigsten bisher bei mir in der Praxis dann vorgekommen. Ja, es kam irgendwie beim bisherigen Prüfer zu einer Modifizierung, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist das ist wahrscheinlich das Erste, was ich dann, wenn ich mich mit dem Mandanten treffe und man sich so ein bisschen geeinigt, dann sage, ja, also das Prüfungsurteil ist leider schon bekannt in gewissem Maße. Außer, kommen wir gleich dazu, ja, wenn die Vorjahreswerte modifiziert waren und sie sind, wie gesagt, Teil des Jahresabschlusses, ja, die Vorjahresangaben und die Eröffnungswerte zählen eben dazu und ich ändere eben nichts daran und kann das nicht mehr beheben, dann habe ich natürlich auch im neuen Jahr eine Modifizierung für die Vorjahreswerte und gegebenenfalls, wenn es die aktuellen Werte auch noch betrifft, natürlich auch fürs aktuelle Jahr. Aber wir gehen jetzt davon aus, es war letztes Jahr falsch, es ist dieses Jahr für die aktuellen Zahlen dann behoben, dann haben wir eine Modifizierung des Prüfungsurteils, Einschränkung oder Versagung auf die Vorjahreswerte bezogen. Der Mandant hat aber die Möglichkeit, das zu ändern, ja, in den Vorjahreszahlen, auch jetzt für den neuen Abschluss, dann in laufender Rechnung oder eben den Vorjahresabschluss zu ändern. Und dann könnten wir auch zu einem anderen Prüfungsurteil kommen, natürlich.
Ja, die Frage ist nur, ob die Änderung dann wiederum eine wesentliche Auswirkung hat. Das sind so diese Nachholeffekte, die sich dann nachziehen. Dann muss man auch aufpassen, weil das könnte auch wiederum eine Modifizierung dann aber auf einer anderen Bilanz oder G&V-Position vorsorgen. Sorry, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Oh, das ist ein komischer Tag.
Ja. Nein, aber das ist eine wichtige Frage. In dem Moment, wo ich im Vorjahr eine Modifizierung, zum Beispiel eine Einschränkung hatte, dann werde ich die im neuen Jahr auch noch haben. Kann dann zum Beispiel auch sein, ja, wenn ich halt die fehlende Inventurteilnahme hatte im einen Jahr und im nächsten Jahr dann teilgenommen habe, dann sind die Vorjahresbestände halt immer noch nicht nachweisbar. Und das lässt sich auch nicht mehr beheben.
Ja, gut.
Sehr schön.
Was jetzt lustig wäre,
wenn Claude die Zusammenfassung schreiben würde. Ich glaube, der wird sich mehr auf Cocktails konzentrieren.
Willst du?
Ja, klar.
Okay, Tobi, die letzte Minute gehört dir.
Gut, wir haben uns heute über die Eröffnungsbilanzwerte bei Erstprüfungsaufträgen unterhalten und haben kennengelernt, dass es zwei Unterscheidungen gibt. Es gibt einmal, ich habe eine Jahresabschlussprüfung und es hat noch niemand den Vorjahresabschluss geprüft. Oder es gibt eine Jahresabschlussprüfung und ein anderer externer Wirtschaftsprüfer, Abschlussprüfer hat die Prüfung bisher vorgenommen. In beiden Fällen muss ich mich mit den Eröffnungswerten und Vorjahreswerten beschäftigen. Sofern es einen Prüfer gab, werde ich den Prüfungsbericht mir einholen, werde mich aber auch mit dem bisherigen Abschlussprüfer zusammensetzen, kann unter Umständen auch die Arbeitspapiere einsehen. Und Ziel des Ganzen ist, einmal zu sehen, ob es wesentlich falsche Darstellungen im Vorjahr gibt, ob die sich auf die Eröffnungsbilanzwerte auswirken und ob die Rechnungslegungsmethoden konstant angewendet wurden. Wenn bisher noch keiner geprüft hat, dann muss ich mich auch mit den Eröffnungsbilanzwerten selber beschäftigen, muss Prüfungshandlungen durchführen, um eben sicherzustellen, dass keine falschen Darstellungen enthalten sind.
Mhm.
Genau.
Super.
Klasse, das war, glaube ich, eine gute Zusammenfassung.
Ja, es war doch ein relativ trockenes Thema ein bisschen, aber ich glaube, wir haben das Beste rausgeholt.
Claude hat uns gerettet am Anfang.
Super, ich freue mich auf die nächste Folge.
So machen wir es.
Bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.